Von A bis Z, der Podcast der Sonntagszeitung Z.
Herzlich willkommen bei der 7. Folge unseres Podcasts, dieses Mal mit mir am Mikro, Christoph Höllriegel. Zu uns in die Z-Redaktion nach Bozen gekommen ist heute der ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber, 34 Jahre alt, aus Milland bei Brixen. Erst einmal ein Hallo und grüß dich, Manuel.
Hallo Christoph, grüß dich, freut mich, dass ich da sein darf.
Zur Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir duzen uns deshalb, weil wir uns vor einigen Jahren kennengelernt haben, als du relativ neu beim ORF warst und wir in der Z darüber berichtet haben. Du arbeitest als Meteorologe beim ORF in Wien und als solcher warst du in den vergangenen Jahren oft im Radio und auch im Fernsehen zu hören bzw. zu sehen. Letzthin übrigens immer öfter auch mit Analysen und Erklärungen, etwa bei TV-Sendungen wie Guten Morgen Österreich oder bei der Zeit im Bild. Zu Beginn wollen wir natürlich wissen, was die Initialzündung für diese Karriere war. War es ein Schlüsselmoment in der Kindheit oder, um in der Wettersprache zu bleiben, vielleicht ein Blitz aus heiterem Himmel?
Also mich hat das Wetter, wie man so schön sagt, allem schon interessiert. Ich war da allem schon live dabei. Meine ersten Erinnerungen seien eigentlich vom Wetter, vom Schnee im Kindergarten und von den Gewitter, wenn ich ganz klein war. Und insofern war das fast schon ein bisschen vorgezeichnet, dass ich in die Richtung gehen kann. Die Oberschule habe ich in Bruneck gemacht, die Gewerbeober, Maschinenbau. Und dann war eigentlich zur selben Zeit ein bisschen das Thema, dass ich Richtung technischer Zeichner gegangen oder eben allgemeine Richtung Maschinenbau. Und da war genau die Wirtschaftskrise 2009 bei meiner Maturazeit. Und dann war es ein schwieriger mit Jobs und mit Praktikas zu machen. Und nachher ist relativ spontan die Uni in Innsbruck geworden, einfach um mich mit etwas zu beschäftigen, was mich in dem Moment gerade interessiert.
Und das war dann?
Und selber war dann die Wettervorhersage und das Studium von die Geo- und Atmosphärenwissenschaften.
Als studierter Meteorologe, du hast dann in Innsbruck Meteorologie studiert, als studierter Meteorologe landet man aber nicht dann zwangsläufig beim Fernsehen und erst recht nicht beim ORF. Wie kam es denn dazu zwischen Studium und Arbeit?
Also ich habe beim Studium ziemlich schnell gemerkt, dass die Wettervorhersage mein Spezialgebiet ist oder mein größtes Interesse hat, weil es gibt im Meteorologiestudium ganz unterschiedliche Zweige, die Klimatologie, die Gletscherforschung und die Wettermodellberechnung und noch mehrere verschiedene Sachen. Und in der Vorhersage ist es so, dass man ganz wichtig auch Erfahrung sammelt bei Praktikas und im Sommer allem sich dann selber auch weiterbildet. Und so haben wir nie zuerst in Bozen beim Wetterdienst, beim Landeswetterdienst ein Praktikum gemacht und im zweiten Jahr dann in Wien beim ORF, beim Radio. Und so haben wir das umgekehrt sozusagen, dass ich meinen ersten Kontakt nach Wien gehabt habe und zum ORF. Und in die Jahre danach waren noch weitere Praktikas im In- und Ausland. Und bis zum Schluss habe ich dann nochmal bei einem Wettbewerb mitgemacht beim ORF, wo eine Stelle ausgeschrieben war und Zell ist dann geworden.
Also ein fließender Übergang vom Studium direkt in die Zentrale des ORF in Wien. Jetzt begegnest du einem immer wieder auch im Fernsehen. Erzähl uns doch einmal kurz, welche Aufgaben du aktuell bei der ORF-Wetterredaktion hast und wann und wie du zu hören bzw. zu sehen bist.
Also hier haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Wir haben verschiedene Dienstschemas und Dienstzeiten, drei Schichten tagsüber, einmal in der Früh von 4 bis Mittag, dann tagsüber ganz normale Arbeitszeit und dann die Spätschicht circa von 4 Nachmittag bis Mitternacht. Und die Schichten werden unterschiedlich aneinandergereiht und kommen unterschiedlich vor. Da mache ich dann meistens Fernsehdienst, also heißt es für mich, dass ich die Wetterkarten für die Moderatorinnen und Moderatoren vorbereite und sie auch brief, je nachdem, wenn es nötig ist, was das Wetter betrifft, also erkläre, was vielleicht morgen das große Thema ist. Und dann gibt es auch gewisse Sendungen, die ich selber mache und selber den Wetterbericht aufsprich, wie man sagt. Also für die ZIP2 zum Beispiel, die Nachrichtensendung, die um 10 am Abend ist im ORF2-Sender. Und ab und zu mache ich Radiodienste, Online-Dienste und bin auch noch wie für die Technik zuständig, die im ORF, also die Wettertechnik, weil da recht viel Daten im Hintergrund zusammenlaufen, was Wetterdaten betrifft. Und das ist auch noch ein bisschen was. Und die Analysen, die jetzt im Fernsehen sein oder bei Guten Morgen Österreich, die sind nicht jetzt regelmäßig im Sinne, dass es jeden Tag ist oder jeden zweiten Tag, sondern meistens, wenn es Richtung Wochenende geht oder wenn eben Unwetter umstehen, damit man auch einfach auf Einschätzungen eingehen kann, wie wir glauben, dass die gewissen Unwetter sich auf Österreich zum Beispiel auswirken.
Also kurz gesagt, einen typischen Tagesablauf gibt es bei dir nicht und du bist auch nicht da 3 Uhr Frühaufsteher, manchmal je nach Dienst und manchmal auch später, oder?
Genau, einen typischen Arbeitsablauf gibt es nicht, das ist ganz unterschiedlich. Frühdienst habe ich schon so, je nachdem, 5 bis 10 Mal im Monat, also haben wir es dann mit der Dienstzeit ab 4, aber grundsätzlich ist es nicht jeden Tag gleich.
Ich sage wahrscheinlich nichts Falsches, wenn ich behaupte, du wirkst im persönlichen Umgang nicht gerade wie eine typische Rampensau, die sich in den Vordergrund drängt. Wie ist es also für dich vor der Kamera, auch im Wissen darum, etwa bei der Zeit im Bild, dass dir hunderttausende Menschen zuschauen?
Ja, das ist sicher was Spezielles. Also das vor der Kamera war eigentlich nie ein Anspruch von mir oder irgendein Ziel, dass ich das gern machen möchte. Eben, wie du sagst, weil ich ja jetzt nicht vom Typus her unbedingt brutal so bin, dass ich mich noch vorne dränge oder in der Kamera sehen möchte oder im Fernsehen. Es hat sich so ergeben, dass mir einfach die Erklärungen relativ wichtig sind, also die Einschätzungen, was bei Unwetter bevorsteht und nach Unwettern auch zu erklären, warum es so passiert ist. Und da denke ich mir, gibt es schon ein hohes Interesse auch von der Bevölkerung. Merkt man eigentlich halt wieder, dass da die Leute recht interessiert sind und sich danach dann wundern, wie interessant und komplex die ganze Materie ist, die Atmosphärenwissenschaft. Und das ist mir eigentlich ein Anliegen, dass ich da das kann möglichst gut erklären. Und wenn jetzt das Transportmittel das Fernsehen ist, dann soll es so sein. Und es hat sich eben über die Jahre so ergeben, weil ich eben in der Fernsehwetterredaktion angefangen habe. Und deswegen passt das gut für mich.
Also dir geht es um den Inhalt, um das Wetter und du kannst dann die Kamera oder das Mikro relativ gut ausblenden. Oder wie schaut es aus mit Lampenfieber? Also kurz einige Sekunden vor der Aufzeichnung.
Also eine gewisse Anspannung sicher, aber jetzt ein großes Lampenfieber habe ich eigentlich zum Glück nie gehabt. Ist halt mir recht gut gegangen. Aber natürlich eine gewisse Anspannung, vor allem mir kommt hier ein bisschen spannender ist, wenn die Sendungen sehr kurz sind. Das sind meistens die wichtigen Sendungen, wo wir ganz kurz Zeit haben, ein Statement abzugeben. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass das Wording, was man sagt, genau passt, weil man will ja die Leute auch nicht verwirren, sondern ein paar Sätze sagen und das soll dann irgendwie einen Mehrwert bieten. Das heißt, kurze Sendungen, die logisch dann am Abend sein, in die wichtigen Nachrichtensendungen sind schwieriger und dann ist die Aufregung ein bisschen größer. Aber mit der richtigen Vorbereitung und wenn man beim Thema gut drin ist, dann klappt das schon.
Mhm. Und du hast du ein bestimmtes Ritual oder ein Maskottchen oder irgendwas dergleichen oder ein Kreuzzeichen vor dem?
Nein, ich eigentlich nichts. Also ich bin nicht abergläubisch und hat jetzt da nie irgendwas gebraucht. Ich gehe da einfach hin und ich mache es eigentlich allem frei. Ich nehme eigentlich in der Regel auch keine Zettel mit und nichts und versuche das dann möglichst frei zu erklären, weil halt geht bei mir persönlich besser, als wenn ich irgendwas komplett auswendig lerne, dann vielleicht verliert man ein wenig Faden und dann geht gar nichts mehr. Deswegen habe ich lieber alles gut im Kopf und versuche die Sache genau zu verstehen und dann, wie es am Ende wert war, sie kurz vorher gar nicht. Also das ist dann allem relativ spontan.
Und im ORF zwischen der Wetterredaktion oder deinem Büro und dem Studio oder Zeit im Bild, wenn man da auf den Gängen unterwegs ist, begegnet man da mitunter auch dem einen oder anderen Star. Wer ist dir denn da schon über den Weg gelaufen?
Ja, kann ab und zu vorkommen. Es ist natürlich, ich bin jetzt im Newsroom, das heißt, wir sind vor allem für die normalen News-Sendungen zuständig und dementsprechend ist sehr viel mit Gästen aus der Politik. Also haben sind eigentlich in Österreich alle regelmäßig zu Gast, angefangen vom Bundespräsidenten, Bundeskanzler und so weiter. Halt ich oft, dass haben Leute über den Weg laufen. Wir haben die Radio-Journalstudios direkt neben uns, also ein paar Meter neben uns. Und gerade wenn man Frühdienst hat, dann sind die Hauptradiosendungen sein in der Früh. Und sie haben das 7-Uhr-Journal, da habe ich meistens ein höherer Politiker zu Gast. Und dann kann es passieren, dass die ab und zu auch zu uns herschauen und was sich halt tut beim Wetter, weil sie halt vor der Sendung ein bisschen Zeit haben. Ansonsten ist neben uns gleich der Radiosender Ö3 und sie sind natürlich dann ein bisschen mehr Stars, wenn man so will, auf die Musikbranche, was die Sendung geht.
Und worin besteht jetzt die große Herausforderung im Fernsehen bei der Wetterprognose einerseits und bei der Einordnung von Wetterphänomenen andererseits?
Die Herausforderung ist beides mal ziemlich ähnlich eigentlich, und zwar, dass man im Kopf sehr viel Wissen hat und sehr viel Hintergrund-Know-how, wie das alles passiert ist. Und das muss man dann ganz, ganz, ganz stark reduzieren, um das möglichst einfach zu vermitteln. Bei der Grafikproduktion, also die normalen Fernsehwettersendungen, die man kennt, hat man natürlich eben das Bild nochmal zur Unterstützung zur Verfügung, muss es auch sehr stark vereinfachen und kann meistens bei den Prognosen in der Erklärung nicht so genau darauf eingehen, warum was passiert. Höchstens, dass man vielleicht sagt, in Südtirol ein Genuativ sorgt für den Schneefall, dann wissen die Leute ungefähr, wo sie wohnen und welche Auswirkungen das auf sie hat. Und in die Analysen ist es ganz spezifisch, kommt es ganz darauf an, welches Wetter man gerade erklären möchte. Geht es um Waldbrände, geht es um Hochwasser, geht es um Lawinen. Und dann muss man halt schauen, dass man ein bisschen vielleicht die Komplexität in die Leute erklären kann, weil ich glaube, halt finden viele interessant, aber natürlich auch nicht zu genau ins Detail geht, weil es einfach dann sonst ein bisschen zu viel wird.
Und bei tiefergreifenden Analysen, Stichwort Klimawandel, wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Erklär uns jetzt mal, jetzt überprüfen wir das gleich, in wenigen Sekunden oder wenigen Sätzen, was der Unterschied zwischen Wetter und Klimawandel ist.
Also Wetter und Klima, genau, halt waren die zwei quasi gleichen Begriffe. Ist einfach, Wetter ist kurzfristig, die nächsten Tage, nächsten Wochen von mir aus die Witterung, wenn jetzt im Sommer eine Hitzewelle ist, heißt es ohne. Und das Klima ist sehr langfristig. Also es Minimum sind da circa 30 Jahre, dass man sagt, reden wir von der Änderung oder einer Nichtänderung vom Klima. Und aber auch zum Teil viel länger, hunderte, tausende Jahre. Und das ist der große Unterschied. Sprich, wir können eigentlich bei einem kurzen Ereignis, morgen scheint die Sonne oder morgen Schneips, kann man jetzt schwierig sagen, ob da irgendwie etwas vom Klimawandel dabei ist, sondern das ist einfach Wetter und das langfristige Klimawandel. Aber natürlich ist es so, dass mittlerweile der Klimawandel fortgeschritten ist und der manchmal auch schon sogar auf einzelne Wetterereignisse einen Einfluss hat. Also wenn es wirklich ganz, ganz, ganz viel regnet und wir wissen, dass die Temperatur von der Luft viel wärmer ist als früher und das Meer im Süden auch viel wärmer ist als früher, dann kann man über spezifische Berechnungen herausfinden, dass auch der langfristige Klimawandel Einfluss auf das kurzfristige Wetter hat. Und das irgendwie einfach zu erklären, je nach Wetterlage, ist auch Teil unserer Aufgabe.
Aber der Klimawandel existiert doch gar nicht. Also sagen zumindest die Herren Trump in den USA oder auch viele Klimaleugner. Was sagst du zu denen oder wie gehst du mit diesem Phänomen um?
Ja, ist sicher ein Thema unserer Zeit sehr stark, dass manchmal falsche, manchmal irreführende Aussagen getroffen werden und die verbreiten sich auch ganz stark in die sozialen Medien, weil natürlich vielleicht viele Leute bei den ganzen negativen Meldungen, die wir kriegen, sich ein bisschen danach sehnen, dass es manchmal eine gute Meldung gibt und in dem Sinn war das eine gute Meldung, wenn mir jemand sagt, dass es den Klimawandel eigentlich gar nicht gibt und wir brauchen uns da nicht verändern, weil das ist alles gar nicht so schlimm und deswegen ist das ein Grund, wieso das eigentlich derzeit so gut funktioniert, da solche Falschmeldungen zu verbreiten. Wir versuchen es zu erklären, wenn wir merken, das Gegenüber, wenn ich jetzt konkret mit der Person so spreche, das Gegenüber ist irgendwie empfänglich für das, aber sehr oft sind die Meinungen schon vorgefertigt, fällt mir auf. Also da kommen dann allem neue, fadenscheinige Argumente und dann bringt es auch nicht so viel. Manche Leute sind tatsächlich interessiert und lassen sich dann irgendwie ein bisschen erklären, was wissenschaftlich dahinter ist. Und im Großen und Ganzen, wenn es jetzt auf die Fernsehsendungen zugeht, natürlich erklären wir es so, wie es einfach möglichst fachlich am besten passt. Und gerade zum Beispiel letztes Jahr war in Österreich ein Hochwasser und dann ist klar gewesen, dass der Klimawandel einen Einfluss gehabt hat, dass der Klimawandel dafür gesorgt hat, dass es ein bisschen mehr geregnet hat, als es noch vor 100 Jahren bei der gleichen Wetterlage geregnet hätte. Und das ist die Information, die wir in die Leute mitgeben. Und wir sagen nicht, dass der Klimawandel das Tief und den Unwetter komplett geschaffen hat. Weil das war damals auch passiert, aber eben nicht so schlimm. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Information. Der Klimawandel macht solche Unwetter einfach häufiger und intensiver und dementsprechend auch schlimmer. Aber er macht sie nicht komplett neu.
Also gilt es vor allem zu differenzieren und einzuordnen.
Ganz genau. Es ist sehr wichtig, dass jedes Wort passt und dass man sehr vorsichtig ist und nicht verallgemeinert. Also gerade die Analysen, nicht leih, aber vor allem auch, was den Klimawandel betrifft, haben sehr viele Details sind wichtig, dass man da die richtigen Worte findet, ja.
apropos, also Klimawandel, musst du dich ja eigentlich ganz konkret mit Angriffen von Klimaleugnern oder auch Verschwörungstheoretikern auseinandersetzen? Sprichwort Chemtrails, kriegst du da Mails oder Anrufe?
Also die Anrufe und die Mails werden zum Teil sozusagen von den Abteilungen ausgefiltert, die erreichen uns gar nicht. Und über Social Media halt, wenn ich jetzt persönlich bin, ich zum Beispiel auf Twitter oder ehemals Twitter, mittlerweile X und Blue Sky, weil es sind zwei Plattformen, die ganz gut geeignet sind, um Kurznachrichten zu verschicken und vielleicht kurze Erklärungen zu machen. Sam kommt ab und zu was, ja, je nach Wetterlage und je nachdem, was man schreibt. Man merkt gerade beim Hochwasser zum Beispiel war ziemlich viel, weil generell alle Leute interessiert waren natürlich letztes Jahr im September. Und es waren schon sehr viele Beschimpfungen auch dabei, aber haben war es wiederum so viel, dass ich gar nicht Zeit gehabt habe, während der Tage irgendwie nachzulesen. Das habe ich dann eigentlich erst die Woche danach mitgekriegt, weil es viele hunderte Kommentare waren und teilweise sehr lange und irgendwie in Raum stellen, dass man Sachen verschweigt oder Sachen umdeutet. Und ja, da ist es natürlich, mit dem muss man umgehen. Das gehört heutzutage leider auch wieder zu einfach. Mhm.
Wetterdaten und Modelle gibt es heute ja zuhauf und der Zugriff über Apps und soziale Medien und dergleichen wird auch immer leichter. Braucht es eigentlich noch Meteorologen? Wenn ich denn selbst auch auf dem Wetterradar beobachten und nachschauen kann, wie eine Gewitterfront direkt auf mich zukommt oder ich mit ein paar Klicks auch die Temperaturprognosen für das kommende Wochenende am Gardasee nachschauen kann.
Also vor 5, 6, 7 Jahren habe ich mir gedacht, dass er wie in die Nachfrage zurückgeht. Weil Nachfrage nach Meteorologen und Einschätzungen, weil einfach das mit den Apps so richtig durchgestartet ist. Mittlerweile beobachte ich wieder ein bisschen eine gegenteilige Entwicklung, weil einfach einerseits so viele Apps zur Verfügung sind. Viele Leute haben mehrere auf dem Handy und die zeigen sehr oft unterschiedliche Lösungen und dann bringt es wiederum nichts, weil die Leute einfach nicht einschätzen können, welche jetzt recht hat. Und andererseits sind einfach wirklich merkbar die Unwetter mehr geworden. Und wenn Unwetter da sind, dann ist ja App meistens relativ nutzlos, weil erstens gibt sie dir nicht genau wirklich die Auswirkungen und die Leute sind ja weniger daran interessiert, ob jetzt 120 km/h kommen, sondern eher, was passiert mit meinem Wald oder meinem Dach bei den 120 km/h. Und genau selbst sagt da die App eben nicht. Und das Zweite ist, dass im Nachhinein die Einschätzungen, warum ist das passiert, hat der Klimawandel einen Einfluss, was kann man dagegen tun, kann man ins Unpassen, das auch nicht zur Verfügung gestellt wird von Apps. Das heißt, wir sehen sehr oft die verstärkte Nachfrage mittlerweile wieder nach unseren Einschätzungen und ich denke schon, dass es die Meteorologen braucht, auf jeden Fall, weil wir einfach, wie gesagt, mit so signifikanten Ereignissen allem öfter zu tun haben und die Leute sich dann einfach besser vorbereiten werden.
Kommen wir ganz kurz zum Thema Politik. Also Klimapolitik, die rückt ja leider derzeit geopolitisch, aber auch auf europäischer Ebene in den Hintergrund. Was sagst du dazu?
Ja, das ist eine Entwicklung von der heutigen Zeit. Es war, glaube ich, ein bisschen erwartbar vor, sagen wir mal, 5 Jahren, wo die Zeit war mit Greta Thunberg, wo das ein bisschen an das Thema Aufschwung erfahren hat, war erwartbar, dass das nicht ewig lang anhalten wird und dass sobald es einmal ein bisschen schlechter geht und sobald andere Dinge in den Vordergrund rücken, mit Inflation oder sonstigen Kriegen zum Beispiel, dass dann das unmittelbarere Thema relevanter wird. Und der Klimawandel passiert zwar schnell, relativ schnell, also wir haben wirklich, wir merken es alle 10 Jahre konkret, dass es weniger Schnee gibt, dass die Temperaturen steigen, mehr Hitze gibt im Sommer, aber andererseits passiert da wieder langsam, wenn man das jetzt mit politischen Legislaturperioden vergleicht. Und in der Politik wird sicher, muss irgendwo auch geschaut werden, dass die Leute irgendwie wiedergewählt werden und dass alles wieder ungefähr System so erhalten werden kann. Und insofern ist es schon so, kann man beobachten, dass natürlich die Politik nicht unbedingt die Maßnahmen trifft, die sich erst in 20, 30 oder 60 Jahren zeigen, weil sie es einfach auch keinen Vorteil daraus ziehen können. Und insofern ist es so, dass die naheliegenderen Probleme, jetzt aktuell die Teuerung zum Beispiel oder die Sicherheitspolitik, einfach jetzt eine Priorität haben. Und es wird wieder in die andere Richtung umschlagen irgendwann, aber natürlich langsam und für viele Sachen auch zu langsam. Da kann man schon sagen, dass es für, wenn wir jetzt das 1,5-Grad-Ziel eigentlich im Grunde begroben haben und viele Wissenschaftler schon davon ausgehen, dass das 2-Grad-Ziel, globale Erwärmung, verglichen mit der vorindustriellen Zeit eigentlich allein schwierig erreichbar ist. Stand heute geht man ungefähr davon aus, dass es global Richtung 2,5 bis 3 geht, wenn wir so weiter tieren und nach dem schaut es derzeit aus. In Südtirol bedeutet Zell fast das Doppelte an Erwärmung. Das heißt, wir sind zwischen 1800 oder 1900 verglichen von damals mit in 30, 50 Jahren haben wir dann so 5 bis 6 Grad Unterschied. Und Zell ist dann schon massiv. Natürlich dann die Durchschnittserwärmung 5 bis 6 Grad bei einzelnen Wetterlogen nochmal deutlich mehr. Das heißt, man kann sich schon erahnen, was sich dann bei Hitzewellen abspielen kann in ein paar Jahrzehnten. Und ja, die Entwicklung ist derzeit einmal rein politisch so nicht zu bremsen.
Ja, eben, das, was du gesagt hast zu Südtirol auch, das ist ja sehr heftig. Mit welchen Konsequenzen eben in 50, 60 Jahren? Beziehungsweise hast du den Eindruck, dass diese möglichen erwartbaren Konsequenzen hier in Südtirol so überhaupt registriert werden und verstanden werden?
Also ich glaube schon, dass es registriert wird. Wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, wir haben zum Beispiel das erste Mal einen extrem großen Hagel gehabt in Südtirol, wie es eigentlich vorher nie beobachtet worden ist. Im Raum Sarntal, Eisacktal, Feldurn sind in der Gegend waren bis zu 9 cm große Hagel Steine, wenn man so will. Und das hängt natürlich unmittelbar mit der Erwärmung und mit der Erwärmung der Atmosphäre und mit der stärkeren Energie zusammen. Und das sind schon Sachen, wo die Leute sagen, ja, das ist anders geworden, früher hat es das in der Form nicht gegeben. Ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich das verändert hat. Aber wenn es natürlich darum geht, was zu verändern und blöderweise sind die Änderungen, die wir heute machen, die mich persönlich als Einzelnen vielleicht einschränken. Wenn ich sage, ich fahre weniger mit dem Auto und ich tue Fleisch verzichten oder ich tue weniger mit Holz heizen, wie auch immer. Dann sind es natürlich persönliche Einschnitte und da sind viele Leute, einfach beobachtet man, nicht dazu bereit, weil die positiven Entwicklungen, die man aus den Einschnitten eben kriegt, sich einfach erst in Jahrzehnten zeigen. Nicht? Und insofern ist es ein schwieriges Thema und einfach schwierig zu argumentieren und irgendwo verständlich, dass es da für einen Einzelnen auch nicht unbedingt, dass der Einzelne nicht unbedingt bereit ist, da allzu viel herzugeben, weil Verzicht ist allem etwas Schwieriges.
Aber bei 3, eben 4, 5 oder sogar 6 Grad Temperaturunterschied in 30, 40, 50 Jahren in Südtirol. Was bedeutet das dann konkret für den Tourismus und oder für die Landwirtschaft und die Skigebiete in Südtirol?
Ja, es sind ganz, ganz viele Themen. Also man kann da jede Wettergefahr oder jede Wetterparameter durchgehen. Ganz einfach gesagt, im Sommer mehr Hitze, weil, wissen wir glaube ich alle, im Winter weniger Naturschnee, zumindest in den Niederungen, oben auf die Berge nicht unbedingt, weil es natürlich auf 2000 Meter im Schnitt allem noch kalt genug sein wird. Beim Skifahren ist es vielleicht so, dass man es dann wirklich ist es eines von den wenigen Themen, rein was das Wetter jetzt betrifft, wo man mit den Schneekanonen eine technologische, ich will nicht sagen Lösung, aber eine technologische Hilfe haben, die was eigentlich fast den Skibetrieb fast unabhängig vom Wetter ermöglicht. Weil irgendwann ist es allemal mal kalt, im November oder im Dezember. Und die Schneekanonen sind in den letzten Jahren so stark ausgebaut worden und wahrscheinlich wird die Entwicklung weitergehen, dass wir da eigentlich in ein paar Jahrzehnten ein paar kalte Tage reichen aus, dass wirklich fast das ganze Skigebiet Betrieb haben kann. Insofern denke ich, kann da die Erwärmung und der Schneemangel unten in die Täler schon kompensiert werden. Anders ist es bei der Hitze. Logischerweise gibt es Klimaanlagen und so weiter, aber die Hitze und die Schwüle wird schon beträchtlich werden, da die Belastung. Und dann gibt es Gewitter vor allem.
Konsequenzen für die Landwirtschaft auch.
Genau, Konsequenzen für die Landwirtschaft. Wir werden sicher vermehrt öfter mal auch mit Dürre zu kämpfen haben. Das ist etwas, was wir in Südtirol nicht so häufig haben. Wir profitieren sehr stark in die Gewässer im Sommer von den Gletschern, die dann gerade, wenn es warm ist, viel Wasser liefern. Aber das endet dann ziemlich abrupt, weil je wärmer es wird, desto mehr Wasser kommt im Sommer von den Gletschern. Und irgendwann kommt dann ziemlich schnell gar keins mehr, nicht? Weil einfach die Gletscher dann weg sind. Und es kommt zu allem noch ein bisschen von den Quellen, das wird so sein, aber das mir, wie wir es jetzt in Brixen das letzte Jahr das erste Mal gehabt haben, dass wir im Sommer Wasser sparen sollten, mit im Garten das Gießen und so weiter, halt war in dem Sinne auch ein Novum und solche Sachen werden sich häufen. Das Gleiche gilt eben für die Landwirtschaft, auch was Schädlingsbefall betrifft. Ich glaube, da ist ja relativ viel Forschung im Gange auf der Leinburg und so weiter, dass man da einfach sich in die neuen Schädlinge zum Beispiel unpasst, weil die werden einfach kommen, weil die sich in die gewissen Klimazonen wohlfühlen. Und wenn sich die Klimazonen verschieben, dann kommen auch die Schädlinge mit.
Kommen wir jetzt zu etwas Privaterem. Also du lebst und arbeitest zwar in Wien, bist aber regelmäßig auch in Brixen bzw. Milland anzutreffen. Natürlich zieht dich deine Familie hierher, aber nicht nur, gell?
Also ich habe noch Hobbys da und viele Freunde. Ich bin noch bei der Feuerwehr in Milland Mitglied, obwohl ich jetzt wirklich seit 9 Jahren in Wien lebe und arbeite. Aber das funktioniert ganz gut. Ich mache von Wien aus die Pressearbeit und sagen wir jetzt Facebook-Auftritt. Und wenn jetzt Artikel zu schreiben sein für die Zeitungen, für die Z oder für die Dolomiten zum Beispiel, dann mache ich es halt meistens. Und wenn ich da bin, bin ich halt bei Einsätzen dabei und bei Übungen. Aber natürlich beschränkt, weil ich nicht so oft da bin.
Und wenn die Feuerwehrkollegen schon so einen Experten unter sich haben, heißt das auch, du warnst deine Feuerwehrkollegen von Wien aus vor, wenn du bei Wetteranalysen eine Unwetterfront auf Milland zukommen siehst?
Ja, halt Kim schon vor. Also wir sind schon im Austausch eben mit die Feuerwehrkollegen und natürlich, wenn die Wetterwarnungen anzutreffen sein oder bevorstehen, dann gibt es ein bisschen öfter mal ein WhatsApp oder einen Anruf.
Und Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte aus Südtirol oder auch aus Wien, fragen die dich für ganz private Wetterprognosen an? Also wie schaut es aus am kommenden Wochenende mit Regen bei der Bergtour oder bei dem Fest oder vielleicht sogar auch bei der Hochzeit?
Ja, weil ich relativ häufig das Leute fragen, eben auch Freunde, aber auch sonst über E-Mail, dass wie genau das Wetter wird an dem und dem Tag, weil ich irgendwas vorhabe. Blöderweise fragen die Leute allem zusammen, wenn es unsicher ist, weil natürlich an normalen Tagen, wenn wir jetzt Schirmwetter haben, dann stimmen die Apps und die Berichte eh überein. Und allem, wenn die Leute fragen, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig und kann man auch leidbedingt aushelfen, wenn sie wollen für einen Berg X zu dem Zeitpunkt eine genaue Prognose haben, dann ist es halt nicht allem ganz leicht.
Und wie war das bei deiner eigenen Hochzeit im Juli vergangenen Jahres mit Diana Weidlinger, eine Oberösterreicherin, die übrigens auch beim ORF arbeitet und zwar als Journalistin? Wie groß war da der Druck von Seiten deiner Braut, dass das Wetter hundertprozentig passen muss an diesem einen Tag?
Ja, der Druck war ziemlich groß. Also es war manchmal subtiler und manchmal weniger, dass es wirklich sonnig und warm zu sein hat. Es war im Juli, aber ich glaube, es hat dann perfekt gepasst. Also es war wolkenlos und wir haben 32 Grad gehabt in der Steiermark und insofern hat es perfekt gepasst. Okay. War ein perfekter Tag von früh bis spät.
Wunderbar. Was macht der Manuel Oberhuber eigentlich, wenn er sich nicht mit dem Wetter beschäftigt? Hast du ein besonderes Hobby vielleicht?
Also Hobby, ja, ich bin sportlich ziemlich aktiv. Ich spiele in Wien Fußballer-WM und so Tennis, wenn es geht. In Südtirol auch gern mit meiner Mama. Das ist ihr großes Hobby und da sind wir gemeinsam eben unter anderem auch Yannick Sinner-Fans, aber auch sonst selber auf dem Platz unterwegs. Und sonst tue ich gern kochen, also halt ist so auch wie eine Leidenschaft von mir. In der Freizeit bin eigentlich nach jedem anstrengenden Arbeitstag, wenn es noch so lange dauert, stehe ich auf Nacht in der Kuchel.
Gibt es da ein spezielles Gericht, was du besonders gut kannst oder eine Spezialität, Fleischnudeln?
Nudeln sind ziemlich oft auf dem Tisch bei uns, das stimmt. Ist generell Südtirolerische, das Italienische und Sam ist eigentlich die Pizza ein intensives Hobby von mir und von ein paar Freunden in Wien. Wir haben da in den letzten Jahren, das war circa während Corona oder nach Corona, das da alles sehr intensiv ausgetüftelt, da die Pizza Napolitana, dass man da mit unseren eigenen Pizzaöfen und die eigenen Rezepte und den eigenen Mehl und so weiter da ganz detailliert versuchen. Das ist man kann fast sagen, relativ akribisch das zu machen. Es ist eigentlich fast eine eigene Wissenschaft, muss man sagen, wenn man da wie ein Tier eintaucht in das Pizza machen. Und das ist eigentlich ist ganz cool, ja. Das gefällt mir gut.
Und Lieblingspizza?
Lieblingspizza ist eigentlich Buffalo, so irgendwas. Also die normale Margherita mit Büffelmozzarella.
Und besondere Hobbys so in Überschneidung mit dem Wetter. Also du fährst nicht, wie zum Teil in Amerika gemacht wird, den Wirbelstürmen hinterher. Naja, das ist auch schwierig in Europa, aber...
Genau, also jetzt richtig ganz groß bin ich noch nicht mal angefahren, Wirbelstürme zu beobachten, aber wir sind in Wien oft einmal unterwegs, sind anliegend, angrenzend in Richtung Tschechien, Slowakei und generell im Raum Wien oder Südösterreich Richtung Graz. Da sind wir im Sommer ab und zu unterwegs mit anderen interessierten Meteorologen und schauen ins Gewitter um, weil es recht spannend ist, weil wir natürlich als Meteorologen sehr viel vor dem Computer sitzen und da eigentlich rein für die Vorhersage ausreichend versorgt sein, wenn wir Internet und einen Computer haben. Aber natürlich, wenn man draußen ist und sich das im echten Feld anschauen kann, ist es nochmal anders und spannender. Und ja, in Südtirol ist es ein wenig schwierig, weil man da mit den Tälern relativ schwierig kann ausweichen, wenn dann ein Gewitter auf uns zuzieht. Also ist es da ein bisschen, oft einmal, vor allem wenn es hogelt, ein wenig riskant, wenn man da auch noch hinfährt. Aber im Flachland in Wien ist es einfacher und man kann dann gut einfach bei Querstoßen ausweichen. Und das ist eigentlich recht ein interessantes Hobby im Sommer.
Kommen wir jetzt zum Schluss zu einer Rubrik, die sich unzensiert gefragt nennt. Ich stelle ein paar kurze Fragen, teils unverschämte Fragen, und ich bitte um spontane und kurze Antworten.
Unzensiert.
Also, was ist das Peinlichste, das dir im Radio oder im TV passiert ist?
Zum Glück noch nicht so viel. Ich klopfe auf den Tisch. Einmal ist mir passiert, dass ich unbeabsichtigt Lawinensportler gesagt habe. Und das habe ich dann erst mitgekriegt, wenn in der Woche drauf bei Willkommen Österreich das als lustiger Versprecher eingespielt worden ist. Und ja, halt war bis jetzt, glaube ich, das Einzige.
Okay, und von 1 bis 10, wie sehr regt dich die Bezeichnung Wetterfrosch auf? Wetterfrosch Manuel Oberhuber?
Jetzt, das muss nicht gerade in einer offiziellen Vorstellung vorkommen, aber ansonsten regt es mich nicht auf. Sage ich 3.
Okay. Und hast du schon einmal jemanden mit einer Prognose einen Tag total verhagelt?
Nicht gleich oft einmal, glaube ich. Kann passieren.
Vor allem, also aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, genau, die dann nachher Vorwürfe gemacht haben.
Ja, ist schon öfters vorgekommen. Aber natürlich habe ich schon vorher wahrscheinlich gesagt, dass die Prognose unsicher ist. Und meistens, wie gesagt, kommen die Leute zu uns, wenn die Prognose schon relativ unsicher ist.
Okay. Und welche Bauernregel ist dir die liebste und welche findest du ziemlich bescheuert?
Also die liebste gibt mehrere, aber eine, die ganz nett ist Abendrot, Schönwetterbrot. Weil es manchmal ganz gut passt, nicht allem, aber manchmal, wenn am Abend der Himmel schön orange ist und nach Westen hin, wo die Sonne herkommt, keine Wolken sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass am nächsten Tag auch schön Wetter ist. Und sonst, ich glaube, unsinnige Bauernregeln, dem sind ja keine Grenzen gesetzt, was man oft hört und liest, fällt mir jetzt keine konkrete ein, aber heim gibt es einige. Die meisten sind eher mit Vorsicht zu genießen, muss man sagen.
Okay. Und wie oft vergisst du privat, persönlich eigentlich deinen Schirm irgendwo?
Kann vorkommen ab und zu, dass er in der U-Bahn oder sonst irgendwo liegen bleibt. Also ist mir schon ab und zu passiert. Oder letztes Jahr beim Unwetter ist mir passiert, dass 2 Schirme innerhalb von einem Tag zerstört worden sind durch den Hochwassersturm. Selber quasi der größte Ertragsverlust an Schirme, den ich habe.
Und was schaust du am liebsten im Fernsehen, wenn du nicht selbst dort auftrittst?
Wir schauen ganz gerne Serien, auf Netflix zum Beispiel, irgendwelche Kriminalserien, SWAT oder Criminal Minds, da sind wir relativ stark eingekippt in die Serien.
Und was würdest du bei einem ORF-Angebot von Dancing Stars sagen? Wie schaut es mit den Tanzkünsten aus?
Nicht so gut, wir haben einen Tanzkurs gemacht vor der Hochzeit, aber naja, ich bin mäßig talentiert, glaube ich. Helm müsste ich mal dreimal überlegen. Ich glaube eher, war mir zu peinlich, glaube ich.
Okay. Und wofür gibst du privat zu viel Geld aus?
Zu viel Geld gebe ich aus, also ich gebe vielleicht viel Geld aus fürs Essen und für die Zutaten, aber nicht zu viel. Also zu viel fällt mir jetzt gar nichts ein, aber sicher fürs Essen und für die Zutaten gebe ich schon ein bisschen was aus, ja.
Lieber Manuel, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Hier ein Hinweis für all jene, die noch mehr über Manuel Oberhuber wissen wollen. Einen Artikel zu diesem Podcast gibt es am 6. April in der Z nachzulesen. Dann bis zum nächsten Podcast und machen Sie es gut.
Bis zum nächsten Mal bei Von A bis Z, dem Podcast der Sonntagszeitung Z.